The Hype is over, der Train entgleist und Mission 33 endgültig fehlgeschlagen. Hingegen Don Didis Lask macht sich auf den Weg Richtung Unsterblichkeit. Davor biegen wir aber nochmal kurz ab. Der eine Hype endet, der andere wird hochgefahren. Rot-Weiß-Rot bei der WM 2026. Die ANSA-Konferenz gibt es am 28. Mai live auf der Bühne zu sehen. WM-Spezial mit Andy Ogris in der Wiener Urania. Checkt euch Karten auf öticket.com. .at. Jetzt aber wieder voller Fokus auf das Bundesliga-Titel-Finish und wir starten mit der Frage von Dodo Andi via YouTube. War der LASK in der ersten Halbzeit noch am Ausnüchtern?
Ich finde nicht die ganze erste Halbzeit, aber so die ersten 20 Minuten haben sie noch ein bisschen, ja, weiß nicht, oder waren sie nicht ganz so da, wie man es vom LASK sonst erwartet hat. Andererseits war aber auch Rapid einfach, finde ich, sehr stark die ersten 20 Minuten. Also vielleicht hat auch der LASK damit nicht gerechnet einfach.
Du hast einen wilden Take zu dieser Taktik.
Ich dachte, in den ersten 20 Minuten der LASK kuriert sich noch ein bisschen aus, lässt Rapid einmal ein bisschen spielen, weil sie eh wissen, ihre ganze restliche Power und Kraft, die sie haben, können sie in den zweiten 45 Minuten dann einfach aufs Spielfeld bringen und das reicht dann gewöhnlich eh. Gegen Rapid halt eben. War es sicher nicht so gewesen. Also man hat ja auch gemerkt, Didi Küber war ja doch not amused, vor allem auch auf dem Weg in die Kabine. Da hat man schon gemerkt, da brodelt es ein bisschen. Er hat ja auch gemeint, er hat in der Halbzeit dann die DNA gecheckt, ob es eh seine Spieler sind. Und dann hat er sich wieder wachgerüttelt und ganz ehrlich, die zweite Halbzeit war ja dann auf jeden Fall meisterwürdig des LASKs.
Ja, ich fand es eigentlich so ab, weiß ich nicht, Minute 30 oder so schon sehr okay. Also man ja Rapid den besseren Start auf jeden Fall erwischt, aber ich finde, der LASK war dann schon eigentlich ab Minute 30 spielbestimmend und wieder den LASK, den wir die letzten Wochen gesehen haben.
Ich meine, er ist sicherlich auch einer, der spielentscheidend sein kann. Einer, der heute halt zu Beginn gefehlt hat, Moses Usor. Der war ein bisschen angeschlagen, den hat man geschont, hat man dann erst in der zweiten Halbzeit gebracht. Ich finde schon, dass man das ein bisschen bemerkt hat, weil Kalajdzic dann eher in diese Doppelsturmrolle geswitcht ist und nicht diese Zehnerrolle, die er meiner Meinung nach sogar besser begleitet. So hat er ein bisschen gebraucht, um dann auch wirklich zu fruchten. Aber wie ihr sagt, also ab der 30. Minute oder spätestens nach der Halbzeit, da hat der LASK wieder hochgefahren und das war halt so, wie man den LASK in den letzten Wochen gesehen hat und ich sage euch, diese Mannschaft ist einfach meisterwürdig. Also keine Mannschaft der österreichischen Bundesliga verdient sie diesen Titel so sehr wie der LASK, denn wie sie den einfach über die Monate jetzt da schon präsentieren, spielerisch, offensiv, auch hinten und ja einfach dieser Spirit, den man da verkörpert, das ist meisterwürdig. Also mich würde es wundern, wenn es das jetzt in den letzten zwei Runden irgendwie noch hergeben.
Ja, vor allem so die letzten Wochen, finde ich, oder Monate ist der LASK einfach so brutal gut. Also jetzt nämlich nicht nur, dass sie irgendwie ihre Siege einhamstern, sondern die bringen spielerisch auch so eine Qualität auf das Feld und dann verdienst du es dir auch, wenn du am Ende des Tages ganz oben stehst.
Mein Blick auf die Tabelle, der LASK mit 33 Zählern und dem Sternchen und auf Rang 2 ist jetzt im Sturm mit 31 Zählern ohne Sternchen. Das ist ja dann schon immer so ein extra Punkt eigentlich, den du dann nach vorne bist und Salzburg ist noch die dritte Mannschaft, die noch Chancen hat auf den Titel. Die sind jetzt da schon 4 Punkte hinter dem LASK. Also es spricht gerade vieles für den LASK. Am Sonntag gibt es ja dann eh das entscheidende Duell gegen Salzburg.
Im Grunde könnte der LASK bereits am Sonntag sich den Titel fixieren. Man hat, wie gesagt, zwei Punkte Vorsprung auf Sturm, aber 3 Punkte würden aufgrund des Sternchens reichen. Zwei Eventualitäten, damit der LASK am Sonntag Meister wird. Man punktet voll und Sturm gewinnt nicht oder der LASK holt einen Punkt und Sturm verliert, dann sind die Linzer bereits am Sonntag Meister. Aber wie kommt es zu dieser Konstellation? Lasst uns noch ein bisschen über diese zweite Halbzeit gestern in der Generali Arena sprechen. Ein Sascha Horvath hat
Raiffeisen
wieder...
Generali Arena haben auch gespielt.
Hoppala, Entschuldigung, Raiffeisen Arena, um Gottes Willen. Sascha Horvath, der kommt, finde ich, ein bisschen manchmal immer zu kurz. Wir reden immer über Kalajdzic, Edeneren und über Moses Usor. Aber Sascha Horvath gestern getroffen zum Ausgleich, ganz wichtigen Treffer erzielt und generell in den letzten Wochen hat der einfach überragend.
Voll, ich finde, das ist eigentlich, wie du gesagt hast, der geht oft ein bisschen unter hinter diesem Sturm-Trio oder diesem Offensiv-Trio, den der LASK da hat, aber der ist so wichtig für diese Mannschaft, also was der rennt und was der für Aktionen herausspielt, Räume frei macht für andere, also ich glaube, dem können sie eigentlich still und leise sehr, sehr, sehr viel verdanken, auch wenn er da ein bisschen im Schatten agiert.
Ja, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem dieser Ausgleichstreffer, wie er da die Rapidler auch einfach stehen lässt und dann ist ein Doppelpass mit Kalajdzic, wunderbare Szene, wunderbarer Abschluss, war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Moment für den LASK in der Situation.
Du hast ja da, finde ich, diesen Unterschied zwischen ihm und Seidel auch so schön gesehen, weil Seidel hatte eine sehr ähnliche Aktion ein paar Minuten davor und hat sich selbst ja nicht für den Abschluss entschieden, sondern hat nochmal querlegen wollen und Horvath hat das halt anders gemacht und halt um einiges besser gelöst und dann auch den Treffer erzielt. Aber das, finde ich, war so ein guter Vergleich irgendwie, wie die vielleicht aktuell doch im Kopf funktionieren. Also ein Seidel, der dann doch vielleicht eher noch rauslegt, weil er sich dann nicht traut und der Horvath, der sich dann denkt so, ja, kann ich. Er weiß, dass es kann.
Ich glaube nicht, weil er sich nicht traut, sondern weil er einfach noch den besser positionierten Spieler gesehen hat. Ich glaube, ich bild mir ein, es war der Kara, der da noch rechts gestanden ist. In der Situation fand man kann es wirklich gut vergleichen, weil es auch auf selbe Tor war. Es war noch in der ersten Halbzeit beim Seidel. Und ja, er hätte auf jeden Fall schießen können, aber ich verstehe auch schon, dass er da nochmal rüberlegen wollte. War einfach nicht präzise genug, aber wenn man jetzt da wirklich drauf schaut, Horvath oder Seidel, da merkt man schon, dass die Brust beim Horvath etwas breit ist.
Steffen Hoffmann hat ja auch in der Halbzeit gesagt, dass er da aus so einer Position aber dann trotzdem auch schießen muss.
Im Endeffekt, wenn der Pass aber ankommt, dann hat er alles richtig gemacht.
Dann war es ein Zuckerpass, ja, absolut.
Aber wie ihr sagt, ich glaube einfach nicht nur der Lask Horvath, die sind einfach alle im Flow. Gibt auch eine Frage von MySoccer Universe, ist Sascha Horvath heimlich still und leise der MVP der Liga. Seit er von der Papa-Pause zurück ist, läuft es dank dem Google-Messi wie geschmiert beim LASK. Papa-Pause war ein Spiel.
Ja, also das ist eine sehr kurze Papa-Pause für ihn gewesen. Er hat sie wahrscheinlich trotzdem genossen. Wir haben ihn ja auch bei unserem LASK-Tag interviewen dürfen, auch mit einem kleinen Baby, die ist so dead. Also ich glaube, das ist schon trotzdem eine sehr anstrengende Zeit für ihn. Also viel Schlaf kriegt er nicht, hat er gemeint.
Dann gewinnst du ja noch den Cup und wirst wahrscheinlich auch nicht so viel schlafen haben danach.
Also Schlafentzug ist bei dem, glaube ich, gerade ganz, ganz oben, aber dürfte wenig Auswirkungen haben auf seine Leistung.
Ja, weil der hat jetzt wirklich einfach in den letzten Wochen halt 3 Assists gesammelt, jetzt gestern dieses wichtige Tor zum Ausgleich erzielt. Also da läuft es jetzt auch mit den Scorer-Punkten.
Aber es ist, glaube ich, erst ein zweiter Treffer erst, was mich eigentlich ein bisschen fast verwundert hat, weil der eigentlich eher so stark ist und dann mal dachte so,
ja, der hat
halt erst 2 Tore gemacht, irgendwie voll komisch.
Aber ich finde, das ist ein Spieler, der antreibt, der immer wieder ankurbelt, die Pässe verteilt, der ist überall und halt vielleicht nicht im Schlussdrittel, da gibt er dann eher den Ball ab, aber er ist jetzt, finde ich, so der Mann, der den Pass zum Assist zum Teil ergibt und das ganze Spielgeschehen einfach auch von hinten ein bisschen leitet. Also da haben sie einfach so viel Qualität in den eigenen Reihen. Ah, Jürgensen, ein Bochade, der sensationell spielt. Also gibt es keinen Spieler, den man momentan eigentlich vom LASK nicht nennen kann. Da funktioniert einfach das ganze Werkel und wenn das ganze Werkel läuft, dann ist der Spirit da und ich glaube, das hat man beim 2:1 beim LASK gesehen, wo eben Sascha Kalajdzic den Ball einmal mehr übergeben hat.
Wobei man da vorher eigentlich noch über die Szene reden muss, wo der Hakara eigentlich das 2:1 auf dem Fuß hatte. Das war für mich auf jeden Fall so dieser Turning Point dann auch für diese Partie. Einerseits der Kara schließt halt wirklich stümperhaft ab. Andererseits hätte er auch nochmal zum Boller spielen können, der zum Beispiel auch ganz rechts gewesen wäre. Hat er nicht gemacht und quasi im Gegenzug kommt es dann irgendwie zu diesem Elfmeterfall von Royao, der den Kalajdzic schon auch leicht trifft, das auf jeden Fall. Es ist auch ein Elfer, ich verstehe nicht, warum sich dann die Rapidler Horn vor allem da eben so aufgeregt haben. Das ist einfach ein Elfer. Ja. Es war auch einfach clever gemacht von Kalajdzic, der sieht die Aktion, dass der Royao da ganz schlecht verteidigt und er nimmt das dankend an und genau so holst du einfach einen Elfmeter raus. Und das war dann die entscheidende Szene und dass der Kalajdzic jetzt wieder eigentlich diesen ganzen, sagen wir mal, Hate, diesen ganzen, die ganzen Rapidler da einfach um sich eigentlich schart und den Ball bei sich behält und ihn dann wieder abgibt für Danny Ren, der im Grunde genommen ja da ganz entspannt eigentlich sich mental vielleicht schon darauf vorbereitet hat, war mal wieder ein richtig guter Move vom Kalajdzic. Vor allem noch dazu, er hat ja auch gemeint, dass er auf der Elfmeter-Schützenliste die 1 ist und uneigennützig einfach mal wieder abgegeben, weil er Danny Ren gemeint hat, er fühlt sich gut, er würde ihn gern machen. Und so funktioniert Teamgefühl. Für mich auch beim LASK.
Aber auch taktisch einfach so schlau, wie du gesagt hast, dass er halt da quasi zu diese ganzen Emotionen abbekommen hat und dann den schießen lassen hat, der damit eigentlich nichts zu tun hatte und dann ganz ruhig sich den Ball da hinlegen konnte und abschließen konnte. Also das ich überlege gerade, taktisch einfach so gut.
Wo war das? In Ried, gell?
Ja, da hat dann ab 98. Minute Moses Usa da dann noch länger zugewartet und wirklich in den letzten Zügen dann das Tor gewechselt haben. Frage noch zu dieser Kara-Chance von Calcio Romantico, wunderschöner Name. Ist die Kara-Chance vom Elfmeter auf einer Stufe mit dem Beric-Kopfball in der Nachspielzeit gegen Donetsk, wo sich Rapid eben fast für die Champions League damals vor über 10 Jahren qualifiziert hat? Würde jetzt ja nicht sehen.
Nein, Champions League Quali ist dann schon nochmal ein anderes Regal. Noch dazu gab es bei Rapid ja eigentlich auch mehrere Chancen als jetzt nur die vom Kara.
Ich finde, dass wenn man das Ganze aus Rapid-Sicht sieht, ist es trotzdem ein sehr, sehr bitterer Abend. Also wir haben die wirklich gut auch gefallen, die ersten 20 Minuten. Ich finde, die haben das super gemacht. Auch der Treffer war wirklich überragend schön gemacht. Also auch da kann man Kara noch auch im Positiven noch hervorheben, weil wie er den da ablegt, das ist wirklich, also der war wirklich sensationell vorbereitet auch.
Die ersten 20, 30 Minuten habe ich das Gefühl gehabt, das kann ja komplett in eine andere Richtung gehen und die Füße beim LASK sind vielleicht doch etwas schwerer als erwartet. Aber das, was man in der Saison halt immer wieder bemerkt hat beim LASK, dass die die Glauben an sich selbst verlieren. Das haben wir gesehen bei diesem Spiel gegen Habeck, wo du einfach ein 0-3 aufholst, wo du gegen Ried eben noch den Punkt holst und wo du gegen Red Bull Salzburg halt in der 95. Minute, nachdem du 3 Minuten davor den Ausgleich kassiert hast, dass du eben doch noch das 3-2 machst. Und das spricht eben für diese Mannschaft momentan.
Der LASK hat es dann einfach ausgenutzt, dass Rapid die meisten Gegentore zwischen der 46. und 60. Minute kassiert. Das waren jetzt schon 10 Stück. Generell mehr Gegentore in der zweiten als in der ersten. Aber vor allem diese ersten 15 Minuten nach der Halbzeit, die verpennen die Rapidler einfach mal gerne.
Und sie haben es ein bisschen verpennt, dann in der, 74. Minute, glaube ich, Eckball-Lask und das war einfach traumhaft kombiniert. Also,
obwohl der Lask die ganze Zeit schon die Ecken kurz ausspielen, auch das verstehe ich nicht. Die haben es die ganze Zeit gemacht, die Rapidler wissen das auch und dann kriegt man es einfach nicht gebacken, dass der Fokus einfach auf 100% ist und dann kassierst du den 1-3 Todesstoß. Damit war Mission 33 begraben.
Und ganz begraben hat es dann auch die Aktion von Matti Seidel in der Schlussphase, wo er sich dann noch glatt rot geholt hat und dementsprechend im Wiener Derby auch nicht mit dabei ist. Da hat der Julian die Frage gestellt, fürchtet sich Seidel vor Dragovic im Derby und hat deswegen eine taktische Pause bevorzugt?
Also ich glaube, vor einem Alexander Dragovic muss man sich generell nicht fürchten, aktuell jetzt auch nicht. Also ist jetzt auch nicht der extrem im Hype ist aktuell oder voll drüber fährt jedes Mal.
Aber beim Derby ist es nochmal anders.
Das stimmt. Denke aber trotzdem, ist das Derby natürlich gern. Ich finde es so schwierig zu sagen, weil ich glaube, jeder, der irgendwie selbst spielt oder gespielt hat, versteht den Seidel da schon bis zum gewissen Grad, warum dieses Foldern oder dieses Tackling passiert ist. Dass es ihm nicht passieren darf, ist absolut klar. Das weiß er selbst auch, das wissen alle anderen bei Rapid und er selbst. Also das ist ja auch kein Spielertyp, dem das passiert. Also normalerweise ist der Seidel ja eher ein extrem ruhiger, entspannter Typ, der da voll ein Spiel beruhigen kann und so. Und ich glaube, der hat aber davor einfach schon einige Situationen gehabt, wo er sich nicht gerecht behandelt gefühlt hat. Und dann, glaube ich, war es einfach zu viel für ihn. Was ich verstehe. Also es ist
Da knüpfe ich auch gerne an und stimme ich auch der Julie zu. Und ich glaube, das ist auch diese Gesamtsituation geschuldet bei Matti Seidel, der so viel Prügel einstecken hat müssen und sich jetzt da peu à peu wieder rausgearbeitet hat aus diesem Sumpf, in dem er auch drin war. Ich finde, seine Leistungen sind ansprechender geworden. Und auch da hat er sich eigentlich wieder zerrissen. Und wenn es dann wirklich jetzt diesen letzte Titelchance und dieses letzte Aufflackern von Hoffnung verlierst und dann tanzt sich der Bochade, glaube ich, dann noch so aus und nimmt Zeit von der Uhr, dann sind die Sicherungen bei Matti Seidel einfach durchgebrannt. Menschlich vermutlich, passieren darf sie natürlich trotzdem nicht.
Es ist ja Gott sei Dank gar nichts bei Bochade passiert.
Gott sei Dank,
Der wird ja auch nicht jetzt mehr als ein Spielsperre haben. Ja. Also ich denke schon, dass das die letzte Partie dann auch noch dabei ist. Also war jetzt okay, die Situation, finde ich.
Alles Wiener Derby verpasst auf jeden Fall.
Ja.
Aber zuschauen.
Kurzes Rapid-Restprogramm. Eben jetzt am Sonntag zu Hause gegen die Wiener Austria und dann auswärts bei Sturm Graz. Irgendwie so ist natürlich so ein bisschen natürlich auch die Luft draußen bei Rapid, denn so ein bisschen hat man jetzt schon, glaube ich, geschielt. Auch wenn es jetzt, ich meine, auf einmal bist du wieder komplett im Titelkampf drinnen. Und,
nach 45 Minuten war ein Punkt zwischen ihnen und Rang 1.
Vor allem, die haben ja auch eigentlich ganz am Anfang gleich ein Tor gemacht. Stell dir vor, das hätte gezählt, dann hätten sie so zwei Treffer gehabt. Also es hätte ganz anders ausgehen können.
Und da war ja wirklich diese Abseitsstellung war ja so.
Ja, das war wirklich wenig.
Ja, im Endeffekt haben da einfach dann noch Kleinigkeiten gegen Rapid entschieden. Sie haben ihre Chancen einfach nicht reingehauen und dadurch ist der LASK wieder retourgekommen.
LASK Restprogramm am Sonntag. Heimspiel gegen Red Bull Salzburg.
Volle Hütte.
Da wird die Hütte natürlich nochmal komplett brennen. Und dann auswärts gegen die Austria. Was glaubt ihr, haben wir am Sonntag schon einen Meister?
Nein, denke ich nicht, weil Sturm auch gewinnen wird.
Spielt gegen Hartberg.
Ja.
Ich glaube auch, dass sich der Sturm durchsetzen wird. Deswegen wird es diesen Showdown am letzten Spieltag auch noch geben. Ja.
Schon geiler letzter Spieltag, muss ich sagen.
Wäre eigentlich auch passend, oder? Für diese Saison. Das kann nicht dann in der 31. Runde schon vorbei sein.
Nein, wir rechnen, glaube ich, hier schon seit Ewigkeiten, dass am letzten Spieltag das erst entschieden wird. Von daher, bitte, soll es auch so sein.
Der ganze Dienstplan ist darauf ausgelegt.
Der Abstiegskampf, der wieder noch Vogelwelt hat, wenn wir da jetzt dann in Kürze drauf schauen. Wir machen eine kurze Pause. Am Abschluss aber jetzt, zum Abschluss nur, Shoutout an den lieben Kollegen Tom Olemik. Hat mich sehr gefreut, dass unser ehemaliger Kollege da gestern auch in der Raiffeisen Arena kommentieren können. Das hast du verdient. Tom Olle, du bist für mich nach wie vor der beste deutschsprachige Kommentator überhaupt. Jetzt aber eine Pause, da gibt es auch etwas zu gewinnen.
Werbung.
Gut. Du willst zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026?
Dann ist das deine große Chance.
Wir verlosen gemeinsam mit Coca-Cola zwei exklusive Fanreisen für jeweils zwei Personen zu Österreichs Gruppenspiel gegen Algerien in Kansas City.
Inkludiert sind die Flüge von Wien nach Kansas City am 25. Juni 2026 und wieder retour am 29. Juni 2026.
Außerdem sind die Unterkunft am Spielort sowie die Tickets für das Match dabei.
Lass dir diese unglaubliche Chance nicht entgehen.
Das Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen findest du unter www.lowline1.at/coca-cola.
Werbung.
Gut. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir wechseln vom Oppo ins Upo und der WRC erlebt einfach wieder 4:1 gegen den SCR Alltag. Ich meine, what the hell, was passiert da momentan im Abstiegskampf, wenn sich diese Tabellenkonstellation anschaut? Ich meine, viel heftiger geht eigentlich nicht mehr.
Vogelwilder Abstiegskampf, keine Frage. Wobei man da auch schon sagen muss, der WRC profitiert davon einigen Eigenfehlern der Altacher.
Das sind ja jetzt wirklich für die letzten Spiele bis auf Ried. Kannst da ja echt jeden treffen. Also das ist schon wirklich beinhart.
Vor allem Alltag, verstehst du? Du stehst im Cup-Finale, gehst zweimal in Führung gegen ein LASK. Irgendwie hast du gefühlt vielleicht schon ein paar Finger am Pokal. Ein paar Wochen davor hast du eigentlich nur um Top 6 mitgefightet und jetzt bist in der 31. Runde, steckst aber komplett im Abstiegskampf.
Und voll, aber für die WSG finde ich ähnlich. Also die waren ja auch fast in den oberen Top 6 dabei und sind da jetzt voll drinnen noch in diesem Abstiegskampf. Also das ist schon so für Vereine, so zum Planen auch für die nächste Spielsaison, ist das schon Wahnsinn, was dieses Upo mit dem macht.
Ja. Ich bin wirklich heilfroh, dass diese Punkterteilung nächste Saison Geschichte ist, weil da müssen sich eigentlich Alltag und die WSG Tirol zum Beispiel ja keine Sorgen auch mehr machen und das ist einfach, die Quali-Gruppe hat ihre eigenen Gesetze, das ist einfach Fakt und es ist brutal, dass zwei Runden vor Schluss fünf Mannschaften da noch potenziell absteigen können und dass dazwischen Alltag, die da auf Rang 2 in der Quali-Gruppe sind und Blau-Weiß Linz, die da schlusslich sind, einfach nur 3 Punkte liegen.
Das ist geil, es fightet heute jeder um Europacup. Irgendwie ist
das auch noch
der Plan. Entweder, okay, vielleicht spielt europäisch oder spielt zweite Liga. Ja. Das ist das Heftige.
Das nur möglich in Österreich.
Ja. Premium-Produkt.
Ja, ich meine, ist es vielleicht ein bisschen Karma, das momentan nicht so zurückschlägt in Richtung Alltag? Ich meine, sie haben sich zweimal aufgrund der Punkteteilung auch gerettet und jetzt beim letzten Mal Punkteteilung könnt ihr da auf den Schädel fallen?
Ja, aber ich glaube, von den Leuten, die damals dabei waren, es sind jetzt sehr wenige nur noch dabei, somit wäre das Karma ziemlich gemein, finde ich.
Ja, das stimmt, aber halt den gesamtheitlichen Verein.
Den Verein Alltag vielleicht irgendwo, ja.
Ich meine, schau, es hat ja eigentlich gut begonnen und aus WRC-Sicht hätte es nicht schlimmer beginnen können. Du kriegst in der 10. Minute dieses Traumtor von Ristic eingeschenkt und dann ein Gang kam, kurze Zeit später verletzt raus. Da war schon mal Alarmstufe Rot. Thomas Silberberger hat im Interview bei Sky dann im Nachgang gesagt, dass er da die Anfangsphase war ein bisschen irritiert, weil es komplett in eine falsche Richtung gelaufen ist.
Voll verständlich, sie waren halt innerhalb kürzester Zeit hinten und dann ist, weiß man eh, dass es dann schwierig ist in so einer Situation, dass man das dann irgendwie dreht. Also verstehe ich, dass er da musste Spieler wechseln, Markus Pink bringen, der jetzt glaube ich noch nicht so fit ist, dass er eigentlich diese 80 Minuten da dann spielen sollte oder spielen wollte. Also für ihn sicher nicht nach Plan verlaufen, der Start zumindest dann schon.
Ja, aber Stojanovic hat dann einfach den WRC wieder zurück ins Spiel gebracht. Ganz ungewöhnliche Patzer von ihm, also dass ihm da beim Baumgartner Kopfball der Ball dann noch so durch die Finger und dann auch noch so komisch durchrutschen, dass er dann ins eigene Tor dann noch fliegen, beziehungsweise auch beim 1-2 dann durch Renner, der den Freistoß ja auch noch reingemacht hat, also da dürfte die Mauer auch nicht richtig gestanden sein. Das ist man nicht gewohnt von Stojanovic in der Saison, der sich, wenn ich jetzt wirklich so grob nachdenke, sich bislang keinen Patzer eigentlich geleistet hat. Also eigentlich auch die meisten weißen Westen ja gehabt hat, aber in der Quali-Gruppe jetzt gerade schaut es auch anders aus. Da hat auch einfach halt auch jetzt schon mal 14 Gegentore kassiert. Es ist ein Wahnsinn eigentlich. Im ganzen Saison davor waren es viel weniger. Also hochgerechnet.
Ich finde, es wirkt ein bisschen so, als würde ihnen jetzt so die Luft ausgehen, den Altachern. Da ist das Cup-Finale dann natürlich auch nicht das Beste, was da passieren kann, da jetzt so in kurzer Zeit so viele, also da noch ein Spiel drin zu haben mit 120 Minuten. Und man merkt es ja eh, also die haben ja die sind in dieser Quali-Gruppe eigentlich nicht angekommen. Also die haben, also da hat ja nur die WSG weniger Punkte geholt als Altach. Also die fühlen sich da eigentlich nicht wohl.
Ja, das ist aber jetzt die dritte Pflichtspielniederlage für Altach. Und ja, ich glaube, da kann man sich mittlerweile schon ein bisschen Sorgen machen, wenn man halt einerseits die Statistik anspricht mit den 14 Gegentore in der Quali-Gruppe. Und auf der anderen Seite hast du halt jetzt der Vereine, die halt ein bisschen besser gerade im Flow sind. Der GRK hat Selbstvertrauen getankt, der WRC hat mit diesem Sieg gegen Altach und eben auch gegen GRK mächtig Selbstvertrauen getankt und eigentlich hätte die vor zwei Wochen eigentlich abgehackt. Die waren mental so rein, wie sie sich gegeben hat und die Körpersprache waren die für mich eigentlich tot. Und jetzt ist so eine kleine Wiederauferstehung vom WRC. Die Frage vom Stefan Kirchsteiger, hat der WRC die Trendwende geschafft?
Also ich glaube, solange sie nicht durch sind, würde ich mich nicht trauen, das zu behaupten, solange sie die Liga nicht gehalten haben und das wird bis zum letzten Spieltag der Fall sein, dass es darum geht, die Liga zu halten, würde ich jetzt nicht von einer Trendwende sprechen wollen.
Eben, was soll man da großartig jetzt wirklich eigentlich sagen, weil es in dieser Quali-Gruppe so vogelwild ist und noch Mannschaften jetzt auf einmal da unten im Sumpf mittendrin sind, von dem wir eigentlich schon längst gedacht haben, ja gut, Altach und die WSG, die haben ja bis am letzten Spieltag auch noch mit den Riedern da eigentlich quasi um die Meistergruppe gespielt und jetzt sind sie da bis auf Rieder eigentlich unten drin, also nein, der WRC hat für mich auch noch keine Trendwende geschafft, weil schließlich und endlich gibt es jetzt noch ein Auswärtsspiel bei der SV Ried, das ganz schwierig wird. Und gut für den WRC, dass das letzte Heimspiel, also das letzte Spiel dann einfach ein Heimspiel ist, vor hoffentlich einer gut besuchten Kulisse.
Ja, davon gehe ich aus. Aber wenn du dann halt da schaust, Blau-Weiß-Linz, also die haben wir in den letzten Wochen so gehypt und weil sie einfach einen richtig geilen Fußball gespielt haben, einen richtig attraktiven Offensivfußball, Ronivaldo, Weißmann, Co., Seidel, was die da abgeliefert haben im letzten Drittel. Und jetzt sind sie wieder Letzter.
Ja, aber, Rückstand. Aber weil sie einfach so lange Letzter waren. Nee, also so von den letzten Spielen finde ich Blau-Weiß-Linz immer noch gut. Also ich finde, die haben ja noch wirklich die Möglichkeit, sich da jetzt rauszuretten. Und wenn die sich da rausretten sollten und nicht absteigen sollten, dann finde ich, dann war das eine Trendwende dafür, dass sie so lange ganz, ganz hinten drin waren, im Vergleich zum WRC halt zum Beispiel.
Also jeder hat ja geglaubt, das ist dieser Zweikampf GRK Blau-Weiß-Linz, aber die sind jetzt in dieser reinen Tabelle Quali-Gruppe Zweiter und Dritter. Ja. Und schlusslich ist die WSG Tirol und dann kommt eben schon Altach.
Ja, weil wer weiß, vielleicht haben wir heute halt wirklich in der letzten Runde das
direkte Duell. Wer war euer Absteiger? Weißt du das noch? Ich glaube, bei mir war es die WSG.
Ich habe Altach oder Happe, glaube ich.
Ich glaube, bei mir war es auch Altach.
Ja. Also muss ich mir nochmal anschauen, also von dem Alltag wieder auf einmal reden. Mhm. Aber es ist halt wirklich total vogelwild, wenn du halt denkst, okay, wo orientierst du jetzt? Abstieg oder Europacup-Playoff? Abstieg oder Europacup-Playoff? Also du hast wirklich drei verschiedene Dinge, die du eigentlich planen musst für die kommende Saison. Vielleicht spielst du international, vielleicht spielst du Bundesliga, vielleicht spielst halt Liga 2. Und da ist wirklich Alltag, WSG, GRK, WRC und Blau-Weiß sind halt noch drinnen in der Verlosung. Und hat halt der Flo www angemerkt, der Abstiegskampf ist heuer echt ein Wahnsinn. Natürlich hoch unterhaltsam für den neutralen Zuschauer, aber irgendwie tun mir die Clubs fast leid, die immer noch bangen müssen, obwohl sie gefühlsmäßig gar keine so schlechte Saison spielen.
Ja, unterschreibe ich auch zu 100%. Ich finde es vor allem bei so kleineren Vereinen dann nochmal schwieriger, die ja auch irgendwo so diese Aufgabe haben, junge Talente weiterzuentwickeln. Und bis zu dem Moment, wo du halt immer ums Überleben kämpfst, wirst du jetzt nicht deinen 18-Jährigen, 17-Jährigen aus der Acker bringen und den einmal Bundesliga-Luft schnuppern lassen, sondern halt immer auf deine gestandenen Stammspieler setzen müssen, weil du halt darum kämpfst, dass du in dieser Liga bleibst. Und ich finde, dass wir das halt dadurch schon auch ein bisschen verlieren. Weil wenn du jetzt sonst die WSG Tirol bist oder Alltag, die da eigentlich quasi durch sind für die Saison, dann könnten die schon nochmal andere Spieler bringen, die könnten was ausprobieren, die könnten Nachwuchsspieler bringen und so weiter. Und das kannst du halt jetzt einfach nicht machen.
Da hoffe ich auf Besserung mit der Punkteteilung dann.
Und damit Abschaffung der Punkteteilung im Grunde. Werfen wir einen Blick auf das Restprogramm von Alltag. Die haben jetzt am Samstag gleich mal auswärts den GRK. Ganz interessante Partie. Und dann zu Hause am Ende dieses Spiel gegen Ried, wo es halt dann darum geht, entweder Europacup-Playoff oder Abstieg. Also von dem her sehr heftige Situation. WRC-Restprogramm jetzt Ried auswärts und dann in der letzten Runde WSG-Heimspiel. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt da schon am letzten Spieltag eine Entscheidung erst bekommen.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube bei beiden, sowohl oben als auch unten, wird es am letzten Spieltag erst feststehen.
Ja, doch auf jeden Fall. Wobei es für mich sogar noch wahrscheinlicher unten ist, dass unten auf jeden Fall am letzten Spieltag die Entscheidung fallen wird.
Also, es bleibt extrem spannend in der Admiral-Bundesliga. Wir machen noch eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck Ansagenkonferenz.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit jener von Alexander Steiner. Wie hoch schätzt ihr die Chancen auf Platz 1 und 12 für beide Linzer Clubs ein?
Momentan also,
ist Status quo.
Ja, also dass der LASK Erster wird, ja, kann sehr, sehr gut sein. Also bin ich bei...
Prozente, wir brauchen Prozente.
80.
80%? Halleluja.
Ich sage 30%, weil da halt noch so viele in der Verlosung drin sind.
Ja, ich würde glaube ich auch... bisschen mehr machen. Ich sage 37%. Noch eine Frage vom Alexander. Wie hoch sind die WM-Chancen von Sascha Horvath? Unglaublich, was der aktuell abreißt.
Ja, ich glaube, sehr gering, leider. Also ich finde, er hätte es sich absolut verdient, aber ich denke nicht, dass er dann noch irgendwie in diesen Kader mit reinrutschen könnte.
Auf jeden Fall höher als von Alessandro Schöpf, aber die sind auch nicht hoch, also leider ja.
Ich glaube, ich würde sogar die Chancen von
die
Alessandro
noch
Schöpf
geringer.
Höher fast einschätzen.
Glaubst du?
Ja, weil
also, nein, ich
ja,
sehe ihn ja auch,
weil
dann, ja, eh,
ja, weil er schon kann. Ja.
Aber sie sind halt trotzdem für mich jetzt momentan, werden sie höher anzusiedeln.
Ja,
was ich sage, interessiert dem Rangnick halt nicht.
Ja, doch, also,
er sollte ihn
auch. Nein, ich glaube einfach, dass ich glaube nicht, dass der Ralf jetzt Mitte Mai irgendeinen einberuft, der noch nie im Kader war.
Nein,
deswegen glaube ich nicht, dass Sascha Horvath, sagen wir 0,1%, da würde ich sogar die Chance von Alessandro Schöpf höher einschätzen, weil der halt schon im Kreise des Nationalteams war, der kennt die Abläufe, der kennt die Mannschaft, der kennt die Teamchemie. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass Sascha Horvath irgendwie ein schwieriger Charakter wäre, um den irgendwie
also
zu integrieren.
Also ich glaube, gerade der wirkt wie einer, der den könntest du einfach mit reinsetzen. Wenn er es wollen würde, hat er auch gerade erst ein Baby bekommen.
Aber ich glaube, das würde
er schon machen, ja.
Könnte ich mir vorstellen. Abschließend die Frage von Jamie Jamington: Wird der LASK eine Dynastie oder einfach WAC 2.0 ohne Don Didi? Ist ja aufgepoppt in den letzten Tagen, immer wieder auch nicht Gerüchte, sondern Didi Küber hat ja beim ORF auch sehr offen über das Interesse, irgendwann im Ausland einmal eine Mannschaft zu trainieren, gesprochen. Adino Buric gegenüber Sky hat er da sich gemeldet, dass er das dem Didi irgendwann mal wünscht, aber muss halt nicht jetzt gleich sein, nach dieser Saison. Was glaubt ihr?
Ich würde mir auch noch wünschen, dass wir vielleicht noch eine Saison beim LASK sehen. Wie wahrscheinlich es ist, glaube ich fast nicht. Also ich denke nicht, dass er über den Sommer da bleiben wird. Ich fände es aber wirklich interessant auch zu sehen, wie die mit diesem möglichen Double dann nächstes Jahr auch umgehen würden.
Und die Champions League rockt.
Ja
wäre schon geil. Also
wäre mega. Ja. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, wenn da ein passendes Angebot reinkommt für Didi, dass er dann geht. Weil jetzt hat er den Cup-Titel zweimal geholt, die Bundesliga, die Meisterschaft hat er dann auch einmal geholt. Und wenn wirklich was am Tisch liegt, was ihm anspricht und wo er hundertprozentig davon überzeugt ist, und wenn der LASK ihm auch keine Steine in den Weg legt, dann ist er, glaube ich, weg.
Ich glaube, der Didi macht dann Peter Stöger. Wie damals 2013.
Sky wieder.
Nein, Meister mit der Austria und dann der Wechsel zum 1. FC Köln. Ich glaube, dass er in der kommenden Saison beim FC Trainer wird und Elias Havel.
Wollte gerade sagen, mit dann, Elias Havel?
Genau, ich glaube, dass diese Kombo könnte, glaube ich, gut funktionieren. Wir haben es ja schon vor ein paar Wochen gesagt, ich glaube, dass diese Kombo, dass das wirklich ein Perfect Match wäre, Didi Küber und der 1. FC Köln.
Und dann nimmt der Kalajdzic auch noch mit.
Ja, Kalajdzic vielleicht auch noch, obwohl ich bin mir nicht sicher, ob sie sich den leisten können. Wenn du da einmal in der Premier League gespielt hast und ich glaube, das Gehalt auch bekommen hast, dann tust du sehr schwer wieder zurückzugehen von diesen
Preisvorstellungen. Auch in der Championship werden sie auch viel zahlen.
Also ja, vor allem nicht, wenn der, also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt aktuell wahrscheinlich noch irgendwie leistbar war, aufgrund einfach der Verletzungshistorie, die er gehabt hat und halt nicht wirklich gespielt hat und da erstmal wieder reinkommen musste, der auch bei uns im Interview gesagt, er musste ja eigentlich jetzt zwei Schritte zurückgehen, die er beim LASK gemacht hat, um dann wieder nach vorne zu gehen. Aber in diesem Hype, wo er jetzt gerade drin ist, kann sich Köln den nicht leisten.
Nein, und dann los ihm zwei Tore bei der WM schießen. Hey, dann.
Na klar. Würde mich schon interessieren eigentlich, wie viel der LASK vom Gehalt von Kalajdzic stemmt und wie viel Wolverhampton da noch immer selber zahlt.
Ich glaube,
der LASK zahlt da gar nicht so viel. Also
ja, denke ich auch.
Ich rate ins Blaue hinein und sage mal, 20-25% zahlt der LASK am Gehalt.
Den Rest macht Wolverhampton. Vielleicht.
Ja, vielleicht.
Und die ist eh nicht gering aktuell.
Vielleicht kann der Sascha da in den Kommentaren schreiben,
wie viel das ist
oder irgendein LASK-Mitarbeiter. Wäre natürlich ganz cool. Apropos, gar keine Werbung gemacht.
Ja.
Abo, ganz vergessen, bitte kommentiert und liked dieses Video, bevor wir das vergessen. Wir sind sehr dankbar für diese sehr coole Community, die wir da aufgebaut haben. Wir sind am Weg zu 20.000 Followern. Bitte auch kommentieren auf Spotify, folgen 5 Sterne Deluxe auf einem Podcatcher eures Vertrauens. Und dadurch, dass wir so eine coole Community haben, haben wir auch Choreo-Fotos vom TSV Hardback bekommen, denn da ist am Wochenende schon die Frage reinkommen, wie habt ihr eigentlich die Choreo vom TSV Hardback gefunden zum 80-jährigen Jubiläum? Da kurze Erklärung. Am 29. April 1946 wurde der TSV Hardback gegründet und da hat es von der Fankurve in der Generali Arena auch eine Choreo gegeben, von der wir eigentlich kein Bildmaterial bekommen haben. Jetzt haben uns der Stefan und der Kahn 4-5 Fotos durchgeschickt und
danke dafür. Ja.
Wir bewerten diese Choreo auf einer Skala von 1 bis 100.
Schon ziemlich bitter, finde ich, für Hardback, wenn die einmal oder einmalig irgendwie auswärts auch so eine Choreo stemmen, was ich extrem cool finde. Und dann gibt es nicht mal irgendwie ein Geberbild oder irgendwer kann darüber berichten, weil es nichts davon gibt.
Ja, es war in den Highlights war es nicht dabei.
Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Sorry. Aber,
ja, aber ich glaube, als Geberfotograf hast du zumindest eigentlich schon so Aufgaben, die du abhandeln musst und da ist so Choreos von beiden Mannschaften und sowas drin.
Aber ich glaube, du rechnest nicht wirklich damit, dass von Hardback da jetzt auswärts, wie gesagt, eine Choreo kommt. Mich freut sehr. Sehr schön zu sehen. Haben sie, finde ich, auch ganz nett gemacht. Und dafür, dass sie auswärts eine Choreo aus dem Hut gezaubert haben, gebe ich dafür eine 75.
Eine 75 nur? Wirklich? Auf einer Skala von 1 bis 100?
Jetzt habe ich richtig gemerkt, wie lange du überlegt hast, was du sagen sollst. Du hättest auch jetzt nicht. Was hättest du gegeben? Du nicht so.
84, weil ich einfach, man muss das natürlich in Relation auch zur Vereinsgröße und zur Fanszene.
Aber du weißt ja auch nicht, wie viele Leute da drunter sind.
3.
Also viel Liebe an Hartberg und viel Liebe auch für die Choreo, aber halt 75.
Mehr gibt es für mich auch nicht.
Aber ich finde einfach, mir taugt das einfach, was trotzdem in Hartberg in den letzten Jahren entstanden ist, auch an der, von der Fankurve, dass es da schon auch eine organisierte Fanszene gibt und das gehört einfach honoriert, dass da einfach auch etwas im Entstehen ist. Und wer weiß, wie wir in 10 Jahren über Hartberg sprechen, wenn dann vielleicht
zum
die Hitten 90. jedes Mal, genau,
zum 90. Geburtstag.
Zum 90. und wenn dann da, keine Ahnung, die ganze Kurven, der zweite Rang noch aufgemacht ist und alles voll besetzt ist mit TSV Hartberg-Fans.
Man kann ja träumen.
Hoffentlich.
So ist es. Wir träumen weiter von vollen Rängen in Hartberg und das soll es dann aber gewesen sein, Ansa-Konferenz Episode 78. Wir sagen danke fürs Reinklicken und tragt es in die Welt hinaus. Viva der Liga 1.
Ciao, Baba.
Servus.
Ansa-Konferenz, der Videopodcast über den österreichischen Fußball auf der Lola 1 App, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.